Willkommen bei Fahrradio. Ich bin Hans und hier sind unsere Interviews von der Berliner Fahrradschau. Lang und kaum bearbeitet, also die Rohfassung. Zuerst kommt Carlos Fernandez Laser und erzählt von der Japanese Odyssey. Danach kommt sein Freund Robert, ohne Nachnamen, der mit seiner Heartbreakers-Gruppe einmal im Jahr auf große Fixie-Tour geht. Christian von Cyclic ist eher für kleinere Touren zuständig. Mit seiner App kannst du Leute für gemeinsame Touren finden. Thomas hat auch mit Nick Hussey von Valpine gesprochen. Dessen Bekleidungsmarke feiert gerade 5-jähriges Jubiläum. Das Interview ist auf Englisch. Danach habe ich mit Lucia über Tretroller gesprochen. Die Marke heißt Jedu und kommt aus Tschechien, dem Tretroller-Hotspot. Thomas hat sich dann noch mit Andreas Leo Schlüter über die Gegenwart und Zukunft der fast 100-jährigen Marke Kalkow unterhalten. Das ist interessant. Und wenn ihr dranbleibt, hört ihr noch den Hinweis auf eine Initiative aus Berlin. Brenda hilft mit Rückenwind Flüchtlingen aufs Rad. Bleibt dran, habt Spaß. Los geht's mit
Carlos Fernandez Laser, ein professioneller Fotograf aus Hamburg. Mache das Ganze jetzt schon seit über 12 Jahren. Hab meinen Background mit BMX und Punkrock. Also stand früher quasi am Rand von den Bühnen und halt im Skatepark. Und ja, fotografiere mittlerweile auch größere Fahrräder. Und bin letztes Jahr von Pelago nach Japan geschickt worden, um da die Japanese Odyssey zu fahren. Ein Langdistanz, unsupported Brevet. Und ja, wir hatten sehr viel Pech mit dem Wetter, aber unfassbar viel schöne Sachen einfach erlebt, die ich dann jetzt hier heute zeige und die Geschichte ein bisschen probiere nachzuerzählen, damit Leute so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, in einem Land zu sein, wo die Sprache komplett nicht zu verstehen ist und die meisten auch kein Englisch sprechen, zu reisen. Also vor allem mit dem Fahrrad zu reisen, weil das ist, finde ich, die schönste Art des Reisens, weil man einfach super nah an die Leute rankommt und nicht zu schnell ist. Also man ist schneller, als man sieht mehr, als wenn man zu Fuß laufen würde und sie kann genauer hingucken, als wenn man im Auto fahren würde. Und das war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung.
Ja, es gibt ja so durchaus, ich weiß nicht, ob es wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die mit dem Tempo zu tun haben. Und da ist das Fahrrad eigentlich eine Sache, also wenn man sich selbst antreibt, wo man genau noch so die richtige Geschwindigkeit hat, wo man noch nicht zu schnell ist. Wenn man irgendwie 50 fährt oder so, dann ist es schon wieder zu schnell. Kannst du das nachvollziehen?
Absolut. Also das Schnellste, was wir gefahren sind, war irgendwie 85 bergab. Da habe ich nicht mehr viel gesehen außer die Straße. Nee, das ist genau richtig so. Und man ist folgend, wenn man auf sich allein gestellt ist, geht man halt viel mehr als Ganze rein.
Also warst du alleine unterwegs?
Nein, ich war mit meinem Kumpel Philipp zusammen, der ist Videograf aus Hamburg. Als Timo von Pelago mich halt anrief, meinte er, pass auf Carlos, du kannst, wenn du willst, kann ich mir ein zweites Fahrrad hier stellen für die Tour und dann kannst du jemanden mitnehmen. Und da habe ich halt an Philipp gedacht, irgendwie erst 10 Jahre jünger als ich, Videograf, ganz andere Sicht der Dinge, auch mit dem Altersunterschied und ja. Dann haben wir uns halt so zusammengetan. Das war ja auch die perfekte Mischung. Also ich hätte mir keinen besseren vorstellen können, als mit Philipp das zu machen. Weil wir einfach so weit, so ein Altersunterschied, einfach ganz anders denken und auch ganz andere Erfahrungswerte haben. Also war es perfekt, zu zweit unterwegs zu sein. Weil ich glaube, alleine nach 11 Tagen und 8,5 Tage Regen und Schmerzen und all so ein Scheiß, war schon gut, das mit jemandem zu teilen.
Wieso, wie alt bist du dann?
Ich bin 32. Und Philipp dann 10 Jahre jünger.
Okay, dann erzähl noch mal kurz, das war ein Rennen, also Brevet. Kannst du kurz noch erklären, wie das funktioniert?
Also die Japanese Odyssey sind, es war die zweite, die zweite Version von Japanese Odyssey. Und der Start war in Tokio. Und dann hat man Vorfeld, ich glaube so 6-8 Wochen vorher, 11 GPS-Koordinaten bekommen. Also 12 mit dem Ziel, aber 11 Koordinaten und jeder Koordinat war ein Checkpoint. Also da war keiner. Aber man ist ein Ehrenmann und dann fährt man darüber. Und dann musste man halt quasi der Zielpunktwahl geben, der Schlusspunktwahl geben und die 11 Checkpoints. Aber wie man welchen in welcher Reihenfolge anfährt und wie man da hinkommt, das ist einem komplett selbst überlassen.
Und wie weit war das?
Die volle Distanz, die ich quasi in der Route hatte, waren ungefähr 2200 Kilometer mit 45.000 Kilometern. Und wir sind dann kurz vorm 10. Checkpoint. Da waren wir quasi schon auf dem Rückweg. Von dieser großen Runde, die wir gefahren sind, bin ich in einer Straße, die war, glaube ich, seit 10 Jahren, wurde die nicht mehr befahren. Die war voller Geröll und bin ich an einem Stein hängen geblieben und habe mir das Schaltwerk abgerissen. Und das war 40 Kilometer vor dem nächsten Stadtwerk und dann, da war für einen Schluss. Und das war bei Kilometer 1508 nach über 30.000 Höhenmetern. Also schon, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Es war, am Ende war es ein bisschen, also erst war ich super traurig darüber, dass wir jetzt aufhören mussten, weil wir super viel Zeit verloren haben. Aber das Ende war halt so schön, weil wir sind, nachdem das Fahrrad kaputt war, anderthalb Stunden bergauf gelaufen. Dann habe ich die Kette abgemacht und bin dann den Berg auf der anderen Seite wieder runtergerollt, aber nicht auf der eigentlichen Route, sondern das, was wir an so ein bisschen Kartenmaterial, was wir auf dem Garmin halt hatten, sehen konnten, irgendwie sinnvoll war, um dann eine größere Straße zu kommen. Und dann sind wir halt am Ende an einer relativ großen Straße angekommen und haben so gesehen, okay, da könnte ein Dorf sein. Und dann kam genau in diesem Moment, das wussten wir nicht, rechts, das Dorf war so zweigeteilt um so zwei Felder rum, und dann kam ein älteres Ehepaar gerade vorbei. Und wir sind so, stopp, wir brauchen Hilfe. Und die sind erstmal weggelaufen, weil ich bin tätowiert, habe lange Haare. Wir haben mit Sicherheit nicht gut gerochen und kamen halt aus dem Dunkeln. Und dann habe ich schnell mein Handy gezückt und hatte so ein paar Phrasen japanisch so mir aufgeschrieben, sowas wie, ey, wir brauchen Hilfe. Und dann bin ich hinterhergelaufen und mir das gezeigt, ey, wir brauchen Hilfe. Und dann sind sie stehen geblieben und dann kam auch die Polizei. Und irgendwie Ende vom Lied war, dass so ein 25-jähriger Japaner, der vor ein paar Jahren aus Tokio, aus der Großstadt geflohen ist, aufs Land, also wirklich, da waren 200 Leute oder so da gewohnt, hat uns dann bei sich aufgenommen für die Nacht und uns Essen, wir haben Essen bekommen von den Nachbarn und Bier und einen Schlafplatz und eine Dusche und am nächsten Tag hat er uns dann auch noch in die nächste Stadt gefahren und ich glaube, das war das perfekte Ende. Also dann war ich auch überhaupt nicht mehr traurig, dass wir halt aufgeben mussten und war total vom Glück erfüllt, einfach so tief in diese Kultur einzutauchen.
Was waren denn dann so, gibt es ein paar Höhepunkte, du hast ja Fotos gemacht auch, ne? Du hast vorhin erzählt, also wie... Es hat geregnet, oder? Erzähl doch mal kurz, wie war denn das?
Also angefangen hat das Ganze bei über 25 Grad und perfekten Sonnenschein. Und dann sind wir zum ersten Checkpoint gefahren. War schon ein krass steiler Berg. Also die Prozentzahl, das Höchste, was ich gelesen habe, war 21. Da kam es um so eine Kurve und da war so eine Wand. Das war krass. Aber ich bin noch nie vorher sowas gefahren mit dem Fahrrad. Also weil ich komme aus Hamburg, da gibt es keine Berge. Und dann, war es total das geile Gefühl, am ersten Checkpoint zu sein. Und dann sind wir vom ersten Checkpoint dann weitergefahren, haben wieder ein paar Leute getroffen, durch Zufall, und sind am Ende hinter einem Supermarkt eingekehrt, um zu schlafen, weil wir auch kein Hotel oder sowas gefunden haben. Wir haben gesagt, ey, ist ein safer Platz, es gab WLAN vom Supermarkt. Wir haben Essen und Trinken, wussten sofort, okay, wenn wir morgen früh aufstehen, haben wir sofort was zu essen da. Und dann gucke ich so im Internet und sehe so Wetterbericht, dass es anfangen könnte zu regnen. Und eine halbe Stunde später hat es angefangen. Und zwar nicht so ein bisschen, und gleich so, und dann hat es nicht mehr aufgehört. Und es ging schon ganz schön auf den Kopf. Weil du bist halt permanent nass. Wenn du bergauf schwitzt, ist cool, dann fährst du runter und bist halt wieder trocken. Und du bist halt permanent nass. Schuhe nass, konntest du ausschütten, war alles einfach immer nass. Und das war eine sehr krasse Erfahrung. Aber eine coole Erfahrung, irgendwie jetzt zurückblickend. Weißt du, man hat einfach gemerkt, egal wie scheiße die Umstände sind, solange der Kopf da, dabei ist, ist auch egal, was die Beine und das Umfeld machen. So.
Wie, also die Temperatur war aber höher. War die dann noch bei 25 Grad?
Nee, auf gar keinen Fall. Es war deutlich kälter. Also wir sind schon lang gefahren. Und auch mit Thermoshirt und dann Regenjacke drüber. Aber es war nicht kalt. Aber es war schon so bergab. Also bei den Abfahrten musste man sich schon gut einpacken.
Zeig doch mal, sag doch mal was zu einem Bild zum Beispiel. Wer ist denn das hier?
Das ist Philipp. Das war der am zweiten Checkpoint. Das war an... Also das war mitten auf einem aktiven Vulkan und das links sieht zwar aus wie eine Baustelle, ist aber so die Auslege von so einem Sulfatsee, das hat auch unfassbar krass gestunken. Und das, wir konnten das halt einfach nicht fassen. Wir haben die Nacht, glaube ich, 2 Stunden oder 1,5 Stunden geschlafen, weil es halt geregnet hat. Und es ging dann, man sieht auch in den Händen ein bisschen drunter, also wie nass es einfach war. Man hat permanent nasse Hände. Da war Philipp ein bisschen, der hat nicht damit gerechnet, dass das so krass wird. Also ich auch nicht. Ging es aber weiter.
Und hier, ja, das hier. Genau,
das war die zweite Straße, die wir gesehen haben. Also, das war ein Weg zum dritten Checkpoint. Und die Routen habe ich halt gemacht. Ich habe geguckt, okay, was macht am meisten Sinn, was ist schnell. Aber du siehst bei Google Maps ja nicht immer unbedingt, wie es halt ausschaut. Und dann waren da so zwar ein paar Schilder, aber es sah jetzt nicht so aus, wie als wenn das Vollkatastrophe wäre, sondern einfach nur, okay, war vielleicht mit dem Auto lang. Und dann gab es die Straße irgendwann einfach nicht. Wir sind noch über ein paar Wälle geklettert, um zu gucken, wo die Straße ist, weil sie nicht mehr sehbar ist. Und dann hast du so am Ende von der Kurve so ein Stück Leitplan gesehen, mussten wir, okay, da lang müssen wir. Also war wirklich komplett Erdbeben vernichtet und auch nicht mehr befahren seit, ich weiß nicht wie lange. Also es sieht ja aus wie in einem Land vor unserer Zeit.
Ach stimmt, war das das letzte Erdbeben, was da noch, also was da reingespielt hat?
Könnte gut sein. Also ich hab da auch nicht mehr weiter recherchiert. Aber es war wirklich krass. Es war einfach nicht. Die Straße gab es einfach nicht mehr. Und du musst halt. Wir haben für 6 Kilometer 5 Stunden gebraucht, weil du über jeden Berg über dein Fahrrad drüber schleppen musstest. Und dann siehst du halt auch nicht, was passiert. So, und du kommst halt irgendwo an und weißt, okay, geht's rechts oder links? Keine Ahnung, gucken. Wir mussten auch durch Flüsse warten, die halt die Straße überquert haben. Und so.
Das sind schöne Bilder. Wir werden da nochmal genauer drüber gehen. Dann ist hier noch dein Fahrrad. Vielleicht kannst du da, Thomas? Ach nee, das machen wir später. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen?
Ja, also dadurch, dass das Ganze ja von Pelago an mich herangetragen worden ist, bin ich natürlich in Pelago gefahren. Das ist das Sibbo. Eigentlich genauso, wie man es ausgeliefert bekommt. Plus, dass ich halt einen etwas längeren Vorbau habe, weil es einfach für mich selber halt dann besser gepasst hat. Und noch ein Rack vorne angebaut habe, damit ich besser die Sachen transportieren konnte. Dadurch, dass Philipp und ich halt fotografiert und gefilmt haben, hatten wir ein bisschen mehr Gepäck. Das haben wir ganz schön unterschätzt, dass es doch so noch so schwierig wird.
Sibbo. Das ist aber trocken geblieben anscheinend, oder?
Absolut, absolut. Ich hatte im Vorfeld, war ich auf der, wie heißt sie hier in Friedrichshafen?
Auf der Eurobike.
Und hatte halt so geguckt nach passenden Partnern. Dadurch, dass ich halt keine Taschen und nichts hatte, bin ich dann an Ortlieb und auf Gore unter anderem zugekommen. Und die haben dafür gesorgt, dass wir trocken bleiben und unsere Sachen halt auch trocken bleiben. Und wir nicht frieren. Das war echt ein super geiler Support. Und dann natürlich in Hamburg Suicycle, der Fahrradladen des Vertrauens.
Wie heißt der?
Suicycle. Die haben mich im Vorfeld halt vermessen, damit das Fahrrad auch wirklich auf mich passt. Und das war perfekt. Also ich hätte gar keine Kniebeschwerden, keine Probleme im Po oder so, Handgelenke, alles tipptopp so. Bisschen taube Finger, aber ich glaube, das ist einfach normal.
Cool. Möchtest du noch was Bestimmtes dazu erzählen?
Zur Story oder zu meinem Fahrrad?
Ja, zur Story oder zu deinem Fahrrad, was du bemerkenswert findest, wo ich jetzt nicht drauf gekommen bin.
Also ich glaube, für mich war das bemerkenswert, ist einfach, dass man halt das zu machen und einfach auch so, bin beide super blauäugig dann angegangen. Also halt klar, Langstrecken, Fahrradfahren, geht schon irgendwie. Und halt mit dem Background BMX, wo du halt ja eher von A nach B rollst und es nicht weit ist und irgendwie deinen Tricks machst und nach Hause fährst, war es eine unfassbar geile Erfahrung, sich einfach auch so zu verausgaben und trotzdem nächstes Mal aufzustehen und sagen, ja geil, ich hab Bock, ich fahr weiter. So, weil es einfach so, es war einfach der totale Film, so, den man so geschoben hat. Und ich habe danach mir den Film Lost in Translation angeguckt, der genau um diese Thematik geht, irgendwie Japan, andere Kultur, nichts verstehen. Und dann merkt man doch, wie abgefahren das ist. Es funktioniert trotzdem. Man trifft Leute und sie sind alle nett. So, man begegnet denen nett und dann kriegt man halt irgendwie auch nette Sachen. Wir wurden zum Frühstück eingeladen. Wir haben von irgendeiner älteren Frau mitten im Nirgendwo Süßigkeiten geschenkt bekommen. Ich war einen Tag im Krankenhaus, weil ich mir den Finger geschnitten habe. Ziemlich krass. Und ich wusste, ob die Sehne erwischt hat oder nicht. Und die Leute waren total nett. Und haben uns halt voll angefeuert. Man so, boah, krass, dass ihr das macht, weil man hat so irgendwie mit Händen und Füßen erklärt und das Privé-Heftchen, wo wir schon überall waren und was man einfach so an Energie damit gegeben bekommt, mega, unfassbar geil.
Ach, das will ich auch machen.
Machen? Im September geht's wieder los. Also das ist die dritte Ausgabe von der Japanese Odyssey. Da werde ich aber nicht mitfahren dieses Jahr.
Na, ich frag mal hier bei deinem bei den Fahrrad-Buddies nach, ob sie jemand anders hinschicken wollen.
Ja, mach das. Pelago unterstützt das ja wieder.
Ah ja.
Quasi einer der Hauptsponsoren. Das ist doch sehr klein, der sehr kleine Odyssee, aber...
Wieso? Wie viele Leute fahren da insgesamt mit?
Dieses Jahr waren es 22 Starter und ich glaube 10 oder 12 sind durchgekommen. Ein paar verletzt, ein paar genau wie wir irgendwie technisch defekt ausgeschieden. Und ich habe tatsächlich jetzt mich mit einem getroffen in Prag. Der lebt in Prag, ich war in Prag, schreibt mir, ey, yo, um uns treffen. Also, auf jeden Fall. Und ich habe echt mit 6, 7 Leuten nach wie vor Kontakt. Cool. Obwohl wir nur den Start und das Ziel gemeinsam hatten, haben diese gemeinsame Erfahrung war echt toll.
Jetzt ab auf Sixi mit Robert von den Heartbreakers. Die Schreibweise findet ihr in den Shownotes.
Ich bin Robert von den Heartbreakers. Aus Hamburg bin ich, aber die Heartbreakers sind mittlerweile aus der ganzen Welt, weil der eine gerade nach New York gezogen ist. Und wir sind 14 Freunde, die gemeinsam gerne Fahrrad fahren. So könnte man das grob zusammenfassen.
Okay, und was stellt ihr hier aus?
Wir stellen gerade
So wir können ja mal hinlaufen.
Ja, wir gehen ja mal hin. Wir zeigen dieses Jahr, weil wir tatsächlich die letzten 4 Jahre auch hier waren mit Ausstellungen. Da hat aber Carlos von uns Fotos gemacht und uns auf den Touren, die wir jedes Jahr machen, begleitet. Da wir jedes Jahr eine Tour von knapp 2000 Kilometern machen. Von Mailand nach Barcelona, Budapest nach Istanbul, Tirana, München war es im letzten Jahr und in diesem Jahr wollen wir nach Brasilien. Und da Carlos aber gerne mal was Neues zeigen wollte und er auch diese Tour selber gemacht hat, hat er jetzt zusammen mit Philipp, der uns immer begleitet und Videos macht, diese Japan-Tour gemacht. Und dafür haben wir gesagt, okay, wir würden aber trotzdem gerne wieder da sein, dann zeigen wir jetzt einfach unsere Fotos, die wir gemacht haben. Es sind auch ein paar von ihm dabei, aber der größte Teil ist einfach Handyfotos, ein Potpourri aus unserer WhatsApp-Gruppe. Es sind auch ein paar nicht jugendfreien Sachen dabei, auch ziemlich lustige Sachen. Und ja, wir haben so eine Pinnwand hier aufgehängt von 5x2 Metern und oder 1,80 oder so. Und daneben laufen ein paar Videos, die wir gemacht haben. Und es wird eins der Fahrräder präsentiert, die wir so besitzen und die uns begleiten.
Wenn ihr unterwegs seid, fahrt ihr dann fixt oder an?
Ja, genau, wir fahren fixt. Das vergesse ich mal zu sagen, weil das ist eigentlich irgendwie so normal geworden. Aber ja, wir haben vor, also 2012, wir haben vor 5 Jahren angefangen, die Tour von Mailand nach Barcelona fixt zu fahren. Und das Ganze war eigentlich eher so eine Schnapsidee, ganz stumpf. Wir haben uns irgendwie zusammengefunden, haben dann eine Einladung gekriegt von so ein paar Menschen aus Mailand, die wir da getroffen haben, die dann gesagt haben, hey, wir machen im Dezember, als es dieses Maya-Kalender-Weltuntergangsjahr war, der 21. Dezember, haben die gesagt, wir machen einen World's End Pentagram Race. So, und dann sind wir nach Mailand, haben gesagt, okay, wenn wir da antreten, brauchen wir einen Namen. Haben ganz lange überlegt und kamen irgendwann auf Heartbreakers, haben es gegoogelt, das gab es noch nicht. Und das ist dann geworden und dann ja, sind wir dahin und haben in Mailand ein Pentagramm, also so 5 Checkpoints gehabt, die wir dann abfahren mussten in Form eines Pentagramms. Und dadurch ist dann so das Ganze entstanden. Da haben wir halt festgestellt, so, hey, wir haben irgendwie mehrere gemeinsame Leidenschaften. Das eine ist das Fahrradfahren, das andere ist das Party machen und lachen und Spaß haben. Und ja, das ist daraus geworden. Das ist jetzt quasi so ein Überblick der letzten 5 Jahre.
Dann habt ihr in Mailand die Welt gerettet.
Ja, genau, so können wir das auch sagen.
Vielen Dank.
Gerne, kein Ding.
Okay, wir werden uns das noch ein bisschen angucken. Ich benutze ja WhatsApp nicht, aber anscheinend ist das ein, wenn man das richtig benutzt, ein Fundus und ein Füllhorn der emotionalen Bilder, oder?
Ja, es sind sehr viele Tätowierungen dabei, wenn wir uns gegenseitig dann auch mal tätowieren und was sehe ich denn sonst jetzt gerade? So, da ist das Pentagramm da oben wieder. Wir haben mit Kapstein ein Kettenblatt gemacht. Es sind ganz viele Fotomontagen auch dabei oder so Zeitungsausschnitte so hier. Hitler hatte nur einen Hoden, sowas wird dann mal fotografiert und in die Gruppe gepackt. So, das, ja, es war auch nicht so einfach, die ganzen Sachen wieder zusammenzusuchen, weil irgendwann ist das Handy auch voll und dann löscht man das wieder und dann haben aber ein paar Jungs die auf dem Computer gehabt und dann mussten wir das alles jetzt zusammentragen und tatsächlich haben wir vorhin festgestellt, dass wir zu wenig Fotos ausgedruckt haben, also es sind knapp 1000 Fotos und die Pinnwand war trotzdem nicht voll und dann mussten wir jetzt eben nochmal los und haben noch ein ganz großes Sammelsurium an Fotos von Carlos dazugenommen, um die Wand richtig zu füllen jetzt.
Kommt man in eure Gruppe eigentlich auch rein?
Ja, das hat mich vorhin schon mal einer gefragt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir da ein sehr eingeschweißter Kern. Wir haben in den letzten 2 Jahren schon so ein paar Neuzugänge gehabt und ein paar sind ausgestiegen, weil es dann doch sehr viele Meinungsverschiedenheiten gibt, auf den Touren vor allem, wenn man dann so ganz Tag nichts isst.
Oh, das glaube ich.
Streitet man sich, wo müssen wir denn jetzt lang und mein Navi geht nicht mehr und so weiter. Und nee, aber wir haben letztes Jahr zum Beispiel Benny dabei gehabt, der hat uns begleitet, der hat gefragt, den kannte man dann irgendwie so aus der deutschen Fixki-Szene, der hat uns angeschrieben und sagt, ich würde euch gerne mitfahren, euch begleiten. Ist das irgendwie möglich? Und dann hat er ein Trikot von uns gekriegt, ist mitgefahren und das war ziemlich witzig. Ich kann ja auch mal ein Foto von ihm zeigen, ja, wie das dann aussieht, wenn ein anderer bei uns mitfährt. Das ist dann nämlich so. Das sieht dann nicht so glücklich aus. Ich glaube, das war irgendwo in den Alpen, weil wir auch so eine Alpenüberklärung mit drin hatten und ja.
Wie, aber ich denke, ihr feiert die ganze Zeit. Seid ihr so fit, dass er dann
jammern muss oder ist er, hat er zu viel Alkohol getrunken?
Nee, der ist halt irgendwie dazugekommen, ne? Der war halt nicht trainiert, sag ich mal. Wobei, die meiste Frage ist sowieso immer, ob wir für diese Touren großartig trainieren, aber das ist tatsächlich nicht so, sondern das Training fängt erst so auf den ersten Tagen drauf an. Also du gewöhnst dich dann während der Fahrt so an dieses Pensum wieder, so 150 bis 200 Kilometer am Tag, und dann tut irgendwann dein Hintern weh und dann gewöhnt er sich auch wieder dran und ja.
Wann geht's nach Brasilien?
Im November. Wir wollten eigentlich im Oktober, aber wir haben dann geguckt, das Wetter soll im November tatsächlich noch besser sein, und wir waren jetzt die letzten Jahre immer weg, während in Hamburg oder in Deutschland das Wetter am besten war, und dann kamen wir wieder und dann kam schon wieder so die Regensaison, sag ich mal, und das war ein bisschen ärgerlich, und jetzt haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns einfach mal was raus, was ein bisschen weiter weg ist, andere Klimazone, und wenn wir dann wiederkommen, dann ist hier wieder Sommer, so quasi. Also, wir warten den Sommer ab und dann hauen wir ab.
Das sind die großen Touren über die Alpen und demnächst in die andere Klimazone nach Brasilien. Und jetzt geht's zu kleineren Touren mit Christian von Cyclic. Das macht Thomas.
Hallo, ich bin Christian von Cyclic. Wir haben aus eigenem Antrieb heraus eine App entwickelt, mit der man sich mit anderen zum Fahrradfahren verabreden kann. Uns als aktive Radler ging es früher immer so, im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis hatten die Leute keine Zeit oder es fehlt an Spontanität, und da haben wir eigentlich, weil wir es selber haben wollten, eine App entwickelt, mit der man sich mit anderen Radlern zum Fahrradfahren verabredet. Das Ganze funktioniert so, man stellt sich ein Profil ein, richtet sich seine Fahrräder ein, die man fährt, also vom Fixie bis zum Rennrad bis zum Mountainbike, und dann kann man für jedes einzelne Fahrrad sein fahrerisches Niveau einstellen, Smooth, Medium oder volle Power. Und dann empfehlen wir im Tourenfeed Touren, die genau auf das eigene Matching passt. Das heißt, ich sehe dann nur Touren, die wirklich zu mir passen. Und da gibt es noch ein People-Feed. Da kann ich mich durch Nutzer swipen, die ebenfalls dieselben Räder fahren wie ich.
Okay, ganz, ganz kurz grätsche ich da mal kurz rein. Also, ich bin in Berlin, ihr seid in Berlin, oder ist es bundesweit?
Das funktioniert bundesweit. Wir selber kommen aus, also wir wohnen alle in Hamburg, sind keine Hamburger. Wir kommen aus Bayern und Hessen.
Stimmt, genau. Die anderen, der Franz kommt aus Bayern?
Franz Xaver, der kommt aus Bayern.
Ja, ich habe nämlich vorhin am Stand gesehen hier auf der Fahrradshow, ihr seid zu dritt, und jetzt entwickelt man ja nicht einfach mal so eine App. Was habt ihr für einen Hintergrund? Warum macht ihr das oder warum könnt ihr das?
Also die beiden Jungs, Franz und Willi, das sind Programmierer, Entwickler, die waren lange bei einem ganz großen Softwareunternehmen, Adobe, als Softwarearchitekten. Mein Hintergrund ist der, ich habe mal ursprünglich Grafikdesign studiert, war lange Jahre in Werbeagenturen, zuletzt als Geschäftsführer, und habe mich 2011 mit einer Markenberatung selbstständig gemacht. Und ja, so kam eine vermehrte Arbeit in Marktanalysen für eigene Kunden. Das ist unser Background.
Und okay, das kann ja auch nicht schaden, so ein Background, gerade was Analysen angeht. Ist das ein Geschäftsmodell? Kostet es was?
Die App ist komplett kostenlos und das wird sie auch bleiben.
Und jetzt gibt es ja einige kostenlose Apps, WhatsApp vielleicht die größte, aber irgendwie, was habt ihr für einen Nutzen davon? Gibt es eine Refinanzierung?
Nee, was wir mal machen werden nächstes Jahr, dass wir Unternehmen unterschiedlichste Möglichkeiten bieten, wie sie damit an Nutzer kommen, beispielsweise Marktforschung. Da gibt es einen Fahrradhersteller, der hat ein neues Fahrrad entwickelt und sucht dafür Testfahrer oder möchte gucken, ob das Rad optisch oder funktionell im Markt ankommt. Und dann könnte er das über unsere Nutzer testen lassen. Vorausgesetzt, die Nutzer wollen das auch.
Und die Nutzer jetzt, bleiben deren Adressen und Profile bei euch oder wird da irgendwas weitergegeben?
Gottes Willen, die bleiben alle bei uns. Das macht nur der Teufel. Nee, die Daten sind sicher. Wir hassen Werbung genauso wie alle anderen auch.
Jetzt nochmal zum Prinzip der App. Also ich werde sie mir auf jeden Fall mal runterladen. Genau, du hast mir vorhin kurz erzählt, wie ihr angefangen habt. Wie komme ich zu der App oder wie komme ich zu Cyclic?
Also, angefangen haben wir letztes Jahr mit einer Web-App. Die haben wir getestet und haben uns eine Nutzerbasis von ca. 1000 Nutzern aufgebaut und deren Feedback haben wir genutzt und verarbeitet, also aktiv um Feedback gebeten, um die nativen Apps, die jetzt in den App-Stores erhältlich sind, so zu entwickeln, wie die Nutzer das haben wollten. Und am besten kommt man über die getcyclic.com an die Apps, also auf unsere Homepage, da wird das Produkt kurz erklärt und dann wird man von da aus weiter verlinkt in die App-Stores.
Okay, wie ihr Hörer seid es ja gewohnt, ihr klickt auf den Liner Notes, klickt ihr den Link von getcyclic.com und klickt darauf, um euch das anzugucken, beziehungsweise für eure Endgeräte euch dann einfach die passende App zu holen. Ich habe jetzt BMX-Rad angegeben, habt ihr das?
Nee, BMX gerade nicht. Hat auch einen ganz einfachen Grund. Mit BMX-Rädern fährt man keine Touren.
Nee, bloß da sucht man sich vielleicht einen Spot irgendwo, ne?
Ganz genau, ja. Das ist noch nicht drin, ist geplant, aber wird erst nächstes Jahr kommen.
Gut,
also, Fokus sind wirklich Radtouren.
Radtouren auch für Familien?
Auch, ja. Ja.
Weil tatsächlich geht es mir so mit Familie. Familie hat keinen Bock. Ich will raus, will mit der Familie ein bisschen fahren. Vielleicht auch mit wem anders. Ist das was, was ich mit Gezeiklick vielleicht lösen kann?
Ja, ich bin gerade selber erst Vater geworden vor einem halben Jahr mit zwei Jungs, zwei Zwillinge. Und musste mit Schrecken feststellen, dass es keine Familienräder gibt. Also das heißt, die werden wir nächste Woche einstellen. Also die großen, also keine Kids-Bikes, ne? Mhm. Sondern die großen Transporter für Kinder. Also es gibt beispielsweise ein Citybike. Ne? Also
nee, aber jetzt wenn ich zum Beispiel, okay, dann also wenn ich jetzt dann eintrage, okay, ich habe ein Christiania Lastenrad oder sowas und möchte damit, oder ein Anhänger oder sowas, möchte damit fahren. Aber jetzt wenn ich zum Beispiel sage, okay, wir wollen eine Tour machen, wir sind eine Familie, kriege ich da auch Kontakte?
Ja, du kannst jede Tour beschreiben mit 140 Zeichen und da kannst du reinschreiben, was dir wichtig ist. Das geht sogar so weit, dass du Links von Strava oder Komoot mit einkopieren kannst, also geplante Routen, ja.
Okay, und irgendwie Verbesserungswünsche, Änderungsvorschläge und Lob und alles, gibt es da einen Button oder
ja,
über die Webseite?
Ja, gibt es in der App einen Button, Feedback. Okay. Und da bitten wir auch drum, weil, wie gesagt, damit wird erstmal nicht Geld verdient. Wir machen das für uns Radler und das Produkt soll top werden und darum wollen wir euer Feedback. Also ist auch mit ein Grund dafür, warum wir zuerst mit der Web-App begonnen haben, um dann gezielter die nativen Apps zu entwickeln.
Mhm. Okay, das ist ja mal aller Ehren wert und jeder, der den Podcast liest, unbedingt mal draufdrücken, angucken, ausprobieren und Feedback geben.
Ja, bitte. Wir freuen uns.
Zum Abschluss noch, gibt es über die Funktionalität hinaus, gibt es irgendwelche Pläne noch, was ihr habt mit Cyclic?
Ja, dass wir möglichst viele Nutzer haben und wir alle miteinander Spaß haben. Darum geht's.
Das war doch ein schönes Wort. Also Christian, dann wünsche ich euch viel Erfolg und ich lade sie mir runter. Ab morgen ist die iOS-App und die Android, die gibt's schon.
Die gibt's schon seit 2 Tagen,
ja. Super. Also, macht's gut. Ciao.
Vielen Dank.
Das war Christian von Cyclic. Die App findet ihr im App Store oder bei Google Play. Jetzt spricht Thomas auf Englisch mit Nick Hassi von Valpine und ich schicke mal voraus, dass Thomas absoluter Valpine-Fanboy ist, deshalb vielleicht nicht ganz unparteiisch. Viel Spaß.
I'm Nick Hassi, the founder of Valpine. We're probably the leading brand in urban cycling clothing based in London. And I launched the company in March 2012. So we're here as part of our fifth birthday and we're launching in Germany. It's the first time we've done anything outside of Britain. It's a great show for us because I think that Berlin and Germany really understand urban cycling and what we're trying to achieve. And basically what we're trying to achieve with Volpine is highly technical urban cycling clothing that's stylish. So the performance is hidden. You can wear this to a bar, to work, on a date, but it works extremely well. Very breathable fabrics, waterproof fabrics, odor resistance, all with classic, probably quite a British flavor of style to them. I've been a cyclist for 30 years. I started racing when cycling was nothing in the UK. Now it's obviously huge. And it's wonderful to be part of one of the new brands that's coming through the UK and the English-speaking world that is probably talking to a different kind of cycling, to the old kind of pro racing style that we had before.
Mm-hmm. One thing which is in the bicycle business and probably in the fashion business, how's it as a small company? Because there are large companies that produce bicycles and there are small companies that work hard, earn less, but obviously some exist. I mean, what's the difference? Is it hard to keep a business running? How old are you? How old is your business?
So the business is 5 years old and I'm 43. Okay. And I have two small children. Me and my wife run the company. It's really, really hard. But anyone who owns a business, who runs a business, you know, knows how hard it is. But what's great about a small business is if you put in effort, you can see it come out. I've worked for big corporations and you feel sometimes like you don't exist or you don't matter, you know.
Was it in fashion or in whatever?
No, I worked in film, making music videos and commercials. So I have a very strong creative background. But I've always loved clothing and I've always loved cycling. And I hate bureaucracy and corporate BS, and I just wanted to do something that I really, really loved. And I had this idea about 10 years ago to take, maybe more, to take performance fabrics and cut them for normal life, because I was commuting to work, and in London, most people live a long way away from their work because it's so expensive. So I was commuting maybe 20 kilometers each way, and I was wearing full racing gear, and I looked it awful when I arrived. And I sweaty and smelly. I had to take a change of clothing. And I just thought...
Did they make jokes about your dress?
Yeah. So I was arriving at work and I was the boss. And people were laughing at me behind the computer screens. You know. And I just thought, if I didn't love cycling, I wouldn't do this.
Yeah, good point. And there are others. And I remember a jacket... Brompton do it or somebody, but they had what I didn't like. They had sort of gadgets I don't need. I don't need neon stuff.
Right. So this is something that's very important to me with Volpine, is to make classic, stylish clothing, not fashion or anything that's weird. What I want to do is have things that you'd want to wear off the bike. You might never wear. Some people might buy Volpine. In fact, I know people who wear Volpine because they just like it as clothing. And of course there's a real movement now for people to wear sports clothing in their casual lives, but because they want the performance. So what's great about Volpine is it doesn't just look great, it really works very, very hard. And so my problem is actually educating people that this stuff, it's quite expensive, but it's expensive for a reason. There's a huge amount of value and a durability to the clothing, and just how much detail goes into it. But the details I use are not gimmicks, gadgets. It's just thinking about every detail of your life so that everything works really well, but it's very simple and it's disguised. It's quite mature, I guess.
Fashion brands have a really short times that their products are available. They have these seasons. How do you work with that? Do you have like is it in quarters? What is it normally?
So we have two seasons, spring, summer and autumn, winter, and we release different garments through those seasons now according to the temperature. We normally go for weather in Northern Europe, you know, typical British weather. So we really have to worry about changeable weather, showers, which is why we use a lot of merino wool and water-resistant clothing. But what we do is we have, because we make classically styled clothing, we don't change everything every year, but what we do is we change some colours and some designs so that we keep things fresh each season, but also we have the classics that are always there. So things like our best-selling Harrington rain jacket, that's our most popular garment, that's been there for all of 5 years, but people can get a new colour every year if they want it. But we also have it in grey and blue every year as well.
Thank you. You were talking about wool and materials. What with these vegan fashion stuff coming up, vegan, fair, ecological, what's with these? To be honest, I haven't checked whether you do stuff like that. What do you think about these movements, I call it?
My movement is around making cycling inclusive. So inclusive of every kind of rider, because cycling, and certainly in the UK, can be quite intimidating to start. There's so much detail, so many things to learn, mechanics, etc. And also inclusive of men and women. Cycling is seen as quite a white, male, sort of middle-aged thing to do, and you need money. And I think that obviously our stuff is quite expensive, but our image is very, very friendly and helpful. But in terms of, so veganism, for instance, I'm not a vegan, I'm not a vegetarian, I'm a meat eater, and we use a small amount of leather in some of our products. But what I do believe in is trying to use natural fabrics as much as possible, and to check our factories and making sure they're ecological. But no, I don't. I think we do produce some vegan products, but that's more of a byproduct. It's not a deliberate aim, I'm afraid. Yeah.
And they are produced in factories in China, or where are they?
So we have a range that's made in Britain, and that's our high-end jackets.
Really? Is that I bought new Doc Martens, and I saw, which I can't wear at the moment because I haven't walked them in yet. They're awful.
Yeah.
But I saw that they still do their upper range, which is €100 more expensive than in Britain. So there is still a company or companies, and there is still a market for Britain built.
There's definitely a market for it. Because I started the Made in Britain range, I didn't know whether people would be interested in it, because it is expensive, but they're beautiful fabrics. It's hard stuff to make. It's hard to find the factories. Most of the manufacturing has gone from the UK, but there are beautiful factories if you can find them. And I started the Made in Britain range, and what's really interesting is it's very popular with Germans, Americans, Japanese, and also the British. I think people really like using made British hand-sewn manufacturing,
like Morgan's.
Yeah, there's a romanticism around it, and rightly so. They're the beautiful garments, but it does cost more money to make them there. Most of our garments are made in Portugal. We also make some in Bulgaria, China, Hong Kong. We have made some stuff in the USA in the past, and also Italy. So our some of our fabrics and all our socks are made in Italy as well.
So it's just a matter of like the functionality that you want, and the producer who can do it.
Yeah. It's quality. So what's interesting is a lot of people worry about manufacturing in Asia. I just make the stuff in the best factory. I don't care where it is. Obviously, I care about whether it's ecological, but its quality is the first thing that I, when I talk to my team about where we decide we go to factories. Now, those factories, to get that quality, are extremely hard to work with because they don't accept anyone. We have to work hard for them to accept our business. And also with that quality, it means they're working with other very, very good brands. That means they have to work very, very hard to have good conditions for their staff, wherever they are, because those big brands very heavily audit those factories. So our factories don't just make great stuff. They're highly skilled staff who are carefully selected. So, you know, that's part of what one of the reasons why our stuff is relatively expensive. But on the cost, what's interesting is in the cycling world, our stuff is on the expensive side. So our most expensive jacket at the moment is £400, so about €500. And in the cycling world, that's a lot. It's a huge amount. But in the fashion world, I could walk into Selfridges in London and I probably wouldn't get a jacket or many jackets for that money, you know. But there's so much more in our jackets, so much technicality.
The only brand probably that charges prices in the cycling sport is probably POC then. They are
in the road,
but they are like really sports and not that fashion.
Yeah, I think I obviously know all the other brands very well. Brooks did the John Boultby jacket, which was £1,000, I think. And obviously Rafa are perceived as quite expensive. I think most of our garments are actually more expensive than them now. You've got Mission Workshop in the US. But all those guys make really good stuff, you know. And I think we all really enjoy quality and making really beautiful garments. That's why I started off that way. I just wanted to make things I was proud of.
Last question: is it strictly male, female, or what is the collection? What is it about?
So inclusivity is extremely important to me. I saw that there weren't brands that were talking to all kinds of different cyclists and male men and women. That the women's market was extremely poorly catered for, like offensively so. It's actually something that makes me quite angry. And so I made sure that we produce men's and women's gear from the beginning. We give equal time to men and women. We're actually just launched only about 30-40% of our range right now at the Berlin Fahrradschau. And then we've got another 60% coming over the next 2 months. And we're hugely expanding our women's range all the time. We have the biggest women's range of any cycling brand in the world. I think that's a shame, actually. Why are we... of such a small company, why are we doing that? Obviously, it's an opportunity, but it's also a statement.
The second last question: could I get your stuff in shops or get it online?
No, it's purely online on volpine.cc. So we have a London office. Everything is sent from our warehouse, but it's free postage and packing, free returns, very easy to use, it means that as a small company, we can afford to exist. It's very hard to work in the retail environment now, very difficult terms, because of course retailers are struggling. And now we can just rely on ourselves, we get paid on time, and that means we can, you know, offer better clothing.
Okay, holt euch eure Sommerklamotten bei walpine.cc. Und jetzt kommt Lucia von Jidu, der Tretrollermarke aus Tschechien. Das Interview habe ich geführt.
My name is Lucia and I'm working for a company that is producing scooters and balance bikes. And we are here to present our top collection, which is all aluminium frame scooters for adults. They are very light, very fast and very nice design.
So what's the name, the brand name of your scooter?
The brand name is Jedu. It means here I go in Czech. So when you're riding a scooter and you go really fast and you feel the emotion, you exclaim like, here I go, Jedu. So it's like a pun in the name.
So what's the difference between a scooter and a balance bike?
Balance bike is for little children. They learn how to hold the balance and it's like a preparation for a bike. So it looks like a bike, it doesn't have any pedals, so the child sits on it and just walks or runs. And that's how they learn how to hold the balance, then they can transfer to a real bike without the side wheels.
Ah, okay. I know them, but you don't have them here on the booth.
We don't have them here. We are just presenting the top collection of the adult scooters, which is a novelty. But we sell many different products also, maybe 30 models in our range. So we are just showing these five, but there's many more. So there's steel scooters for children, steel frame scooters for adults, then balance bikes, and then this top collection, which is alloy collection.
So how long have you been building and selling scooters?
The company has started importing scooters. Then we realized they were not good quality, and we started changing things, and it led to founding the brand and our own design of scooters. It's probably from 2008 that we are producing our brand of scooters and bikes.
And where are you selling them to?
We are currently selling to more than 30 countries in the world. Our biggest markets are Czech Republic, because it's very well known and everybody is riding a scooter. Then to Germany, France, Russia, the US, many different countries.
All right. So you have, when I see the range, it's like progressing front wheel sizes,
yes,
mostly. And I see 1, 2, 3, 4, 5 different models here. Are they all for grown-ups or are they for children?
They are. These models that we have here, they can be used by teenagers and adults. Then we have another models that are directly for children. They are smaller, maybe with 12-inch wheels. But these that you can see here are for teenagers and adults.
Do you have stunt scooters as well?
No, we don't have those. We just for commuting, for doing sports. It's a good exercise for the whole body, and you can go for long trips.
There is a clever thing I noticed on your scooter. It's like a ring for a lock. Is that for a lock?
It can be several uses. It can be.
So I have to explain it before. It's in front of the rear wheel. It's like a small tube above the what's that called?
Footboard.
And I figured it would be the ideal place to mount a lock, because it's always a problem on a scooter to find a place to wire a lock through. So is that for a lock, or does it have different uses?
It can be used for a lock, but it can be also used when you need to carry the scooter, for example, down the stairs. So you hold the frame and this loop. And some people can also use it, for example, when you are riding and you go fast and you know that you need to lift up the back wheel a little bit just to take off the weight and maybe go over some stones, then you can do it with your heel. You put your shoe into that, and you can lift up a little bit the scooter to go over some obstacle, like a branch or stone.
But this only works when you're slow, doesn't it? This only works when you're going slow, does it?
Well, you cannot ride very fast when you do that, but it requires some expertise, you know. So more experienced riders can already do that when going quite fast.
But they don't need the loop. They do a bunny hop just without it.
That's also true, but when you really need to just elevates the weight from the back wheel. This can help you so you can lift it up a little bit with your shoe.
All right, so I see. What I was thinking about is what kind of people ride scooters? How do they find you, and how do what are they using them for? Because the larger one with the narrow wheels looks like a sport model.
Yeah, indeed, it's a sport model. It's used by people who want to compete. There's even a championships, a world championships on scooters. So they really need something fast, very light, so they can go as fast as possible. So this is why we have this one. It's a road model, and it's for racing or for longer distances on the road.
I saw on YouTube, I saw a video of people on sometimes they're called kick bikes. Some people call them kick bikes.
There's a discussion about what's the best name for this product, and since kick bike is a brand, then many people use it like a general term, like you do, for example, with a Kleenex, you know. And some people call it foot bike, which is also a brand, and we call it scooter.
In France, it's called trottinette.
Yeah.
So what I saw on YouTube was a video of a group riding the Tour de France course on scooters, which I found quite interesting.
We know these guys. We were sponsoring them when they did the Tour de France, and this year they are going to be doing the same thing with the Giro, with Giro d'Italia, and they will be riding on this particular scooter.
Great.
So the whole Giro will be also sponsored by not the whole Giro, but for these guys, they have Yedu Wolfer scooters, so they will be riding on those.
So, did you, because over the last few years, I noticed in Germany there was like the small scooters were in fashion, and if I look around in where I live in Cologne, many people ride on the small scooters. In front of the schools, there are rows of micro scooters and stunt scooters. How is it in the Czech Republic?
There's also these foldable or stunt scooters. You can see a lot of teenagers using them and going to skate parks. But there's a disadvantage of the wheels because they are really bumpy. It's not for longer rides. It's for shorter rides, maybe on the pavement, not very much on the street. So it's really just like a small commute kind of product.
Do you have stands on the scooters?
Yes, we have one. We have one here. It's quite it doesn't disturb like the design of the scooter. You can see it's quite good. Like it's integrated. And it turns both ways as well, and you can. It holds the scooter quite well when you need to let it stand somewhere.
So is that a product of yours, or
yes.
did that exist before?
No, we have developed this the kickstand especially for our alloy collection.
Because that's also a problem with scooters. How you can't just lean them somewhere.
Yeah. You can lean them sometimes you have to be really handy with that, but if you need the kickstands are available, so they can be mounted very easily and they work really good.
Okay, so can I buy those? How can I buy the scooters?
We have a website where among the contacts we have our dealers in the countries that we sell to. So you can either go to our website and have a look who is the closest dealer to you, or obviously you can go and have a little research on the internet and you will find someone who's selling in your nearby.
So can I order them directly from you as well?
Yes, you can order directly also from us.
All right. Did I forget something? Is there something you want to tell the people about the scooters?
It's really like multi-purpose product, and it can be used for fun, for commuting, for doing sports. It's a very good exercise because you practice the whole body, while on the bike when you're sitting you're just really practicing your legs. But on a scooter, the whole body, the back, and it's really good for the joints. They don't get so much like a strenuous exercise. So it's, I would say, it's a really good product.
Oh, there's one thing I'm thinking about. What's it called? Mushing.
Mm-hmm.
Do you have scooters for? I think the right term is mushing. It's maybe you can explain that, because I don't know how to explain the sport.
Mushing is like being pulled by a dog. So people do it with bikes or with sledges, and recently many people have been interested in doing the mushing with scooters. And we have like an accessory for our scooters that you can attach to the head tube, and you can go out with your dog. And it's very good because with the bike you have a problem. If you are falling down, it's more difficult to get off, while on the scooter you can get off so easily. So whenever you need, you can just jump off and then. Like fluently continue if necessary.
Well, it's also more like the position you have on a sledge, like, because on the sledge you also stand behind your this bar, so it's a bit more. So they use it for training in summer when there's no snow. Am I right?
Yes, that's what many people do. They use it with dogs and. Just a training for the sledges for winter as well.
Das finde ich in der Stadt auch so.
All right. So, well, thanks.
Okay.
Vom Nischenthema Tretroller jetzt zum großen Thema Alltagsrad. Dazu hat Thomas sich mit Andreas Leo Schlüter von Kalkopf unterhalten, vor allem über dessen Marke. Und was ihr, liebe Hörer, vielleicht nicht wisst, Thomas erzählt immer ganz viel vorher und erklärt, wo er ist. Dabei ist das überhaupt nicht nötig. Wir sind bei der Fahrradschau und er spricht mit dem Menschen, der sich gleich selbst vorstellt. Ich habe also alles weggeschnitten, was nicht dazugehört, und hier kommt...
Andreas Leo Schlüter, ich bin der Brand Director von Kalkopf. Das heißt, ich verantworte die Markenentwicklung und das Marketing von Kalkopf, und das ist eine extrem spannende Aufgabe. Vor 2 Jahren haben wir den Relaunch der Marke gestartet, zusammen mit der Präsentation des Kalkopf Integrale, des ersten E-Bikes mit Mittelmotor und voll integrierter Batterie. Haben wir dann auch unsere Außendarstellung komplett geändert. Also neues Logo, neue Wortmarke und auch die ganze Art und Weise, wie wir uns präsentieren. Und diesen Weg gehen wir auch weiter. Das betrifft die Marketingmaßnahmen im Ganzen, wie auch die Produktranges, Das heißt, wir werden jünger, wir werden moderner, wir sprechen auch jüngere Zielgruppen an, vor allen Dingen im E-Bike. Und schönes Beispiel dafür, dass eine Marke, die in 2 Jahren 100 Jahre alt wird, trotzdem mit der Zeit gehen kann.
Das ist ein gutes Thema, wollte ich schon reingrätschen, aber du hast es perfekt übergeleitet. Kalkoff kennen jetzt die Älteren unter uns, so vom klassischen Fahrradhandel mit blauem Kittel und allem, so die Marke, die es halt gab, nicht unbedingt inspirierend. Ist nicht abwertend gemeint, aber es war eigentlich so eine Marke halt. Aber jetzt sind die Dinger schon richtig cool. Also unabhängig mal vom grafischen Auftritt, was du gesagt hast, mit der Wortmarke und allem und dem E-Bike. Dann habt ihr das E-Bike vorgestellt und dann hatte ich mir gedacht, wird es nur noch E-Bikes geben? Aber dem ist nicht so. Ihr macht alles und ihr macht coole Sachen. In welchem Bereich?
Ja, unser Bereich ist schon Trekking City Urban. Also mit diesem Dreiklang ist unsere Produktpalette gut umschrieben. Das gilt für E-Bike wie für Standardräder auch. Und klar ist E-Bike in aller Munde. Wir gehören ja zu den Pionieren auf dem deutschen Markt. Seit 2007 fertigen wir E-Bikes. Seit 2011 haben wir unser eigenes Antriebssystem Impuls. Und was uns da sehr erfolgreich gemacht hat, war einfach auch das Gespür für das, was sich die Kunden wünschen. Am Anfang Reichweite, wir waren die Ersten, die dann ein Panasonic-System mit einer 18 Ampere-Stunden Batterie dann bestückt haben, weil wir sehr früh gemerkt haben, es ist nochmal die Angst groß, man kommt nicht mit voller Unterstützung wieder zurück an den Startort der Tour. Und deswegen haben wir sehr früh erkannt, dass Reichweite ein Thema ist. Und das ist nicht nur ein Beispiel, wir haben dann auch gemerkt, gerade in den Anfangszeiten, ja, viele vom Standardrad natürlich umgestiegen aufs E-Bike, sehr viele noch Rücktritt gewohnt gewesen. Das hat uns damals inspiriert, in 2011 ein eigenes Motorensystem Impuls dann auch an den Markt zu bringen. Das war der erste Mittelmotor mit der Möglichkeit, eine Rücktrittnabe zu kombinieren. Und deswegen ist Kalkoff auf der technischen Seite schon sehr stark geprägt durch Innovationen in den letzten Jahren, die gerade im E-Bike-Bereich sich gezeigt haben. Bis hin zu Themen wie Shift-Sensor-Technologie. Das heißt, wir haben dann einen Sensor verbaut, der die Schaltbewegung erkennt und dann für Sekundenbruchteile den Motor ausschaltet, um halt den Schaltvorgang zu erleichtern und nicht noch das zusätzliche Drehmoment des Mittelmotors auf der Kette zu haben. Und das zeigt ganz gut, wo Kalkoff auch schon in den letzten Jahren sehr stark war, in der Umsetzung von Kundennutzen. Also von Innovationen, die nicht irgendwelche Gimmicks sind, sondern die einfach auch einen spürbaren Nutzen für den Kunden haben.
Was Darf jetzt ich mal ganz kurz rein, nämlich die Kalkoff ist ja eine Marke und das spürt man auch, aber ist ja auch in einem Konzern. Und die Synergien, bringen die was auch aus den anderen Bereichen für euch, gerade auch, meinetwegen, weil Konzernmarken gibt es, die Mountainbikes, E-Mountainbikes herstellen, sowas dann auch für den Urban- oder Trekking-Bereich zu adaptieren und auch einfach erschwinglich zu machen?
Also erstmal profitieren wir natürlich von dem Verbund, wir gehören alle zur Ponnen Bike Group. Wir pflegen einen sehr intensiven Austausch zum Beispiel mit Gazelle, unser Schwesterunternehmen, aber auch mit den sportlichen, mit den Performance-Marken, zum Beispiel Focus. Gerade wenn es um Entwicklung geht, tauscht man sich da aus. Natürlich gibt es viele Synergien, die der Kunde jetzt erstmal direkt gar nicht spürt, die aber für uns wichtig sind, zum Beispiel Einkaufsvolumen, da können wir zusammenlegen. Also da ist sehr viel Kooperation und Synergie möglich, wo wir momentan nochmal ganz andere Akzente setzen, und da darf auch jede Marke wirklich ihre eigene Identität behalten, trotz des Konzerns, der über allem steht. Zum Beispiel jetzt in der Entwicklung, dass wir gesagt haben, der nächste Wachstumsmarkt für eine Komfortmarke wie Kalkoff, die sich jetzt nicht um sportive Räder bemüht, nicht um Rennräder, Mountainbikes, ist für uns die Stadt. Wir haben diesen, man sagt ja, globaler Megatrend Urbanisierung. Die Städte werden größer, das ist eine Entwicklung, die passiert nicht nur in Deutschland. Und der versuchen wir Rechnung zu tragen auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite im Bereich E-Bike, das heißt, wir bieten zum ersten Mal E-Bikes an, die speziell für die Stadt entwickelt wurden, für den Gebrauch in der Stadt. Ich habe da ein ganz prägnantes Beispiel. Meine Schwester lebt in Berlin und der hätte ich schon vor Jahren schon ein E-Bike geschenkt, und sie hat immer abgelehnt, weil ihr das zu schwer war. Weil sie gesagt hat, das schaffe ich nicht, morgens aus dem Fahrradkeller über die Treppe dann rauszutragen und abends wieder rein. Und da haben wir reagiert und jetzt eine Modellreihe Durban jetzt präsentiert, die verschiedene Themen verquickt, zum einen Gewicht. Das heißt, wir haben hier E-Bikes unter 20 Kilo. Das ist ja der Eintritt sozusagen in die Stadt. Und auf der anderen Seite auch noch preislich sehr attraktiv, ab 1599 Euro. Und auch noch sehr praktisch, ob das jetzt lange Schutzbleche sind, ob das ein Frontgepäckträger ist, in dem ja auch eine Eurobox, also eine typische Box, wie sie im Baumarkt erhältlich ist, dann auch adaptiert werden kann. Also wir versuchen da immer stärker uns auf Zielgruppen und auf die Bedürfnisse von Zielgruppen einzuschießen. Und das können wir sehr eigenständig. Also die Freiheit, die haben wir im Konzern. Synergien laufen da mehr im Hintergrund, also auf Entwicklungseinkaufsseite. Aber was das Portfolio betrifft, was die Markenausprägung betrifft, da sind wir eigenständig und da redet uns auch keiner rein.
Was mir aufgefallen ist an den Kalkoff-Rädern, dass die eine ziemlich klare Formensprache haben, die aber nicht unbedingt extrem modisch ist. Also wie lang? Also so, dass der Kunde jetzt auch nächstes Jahr nicht alt aussieht mit dem Rad. Ist das irgendwie eine Strategie auch, dass er sagt, okay, oder wie ist eure Designstrategie?
Also wir haben dann natürlich eine Verortung. Wir produzieren seit fast 100 Jahren in Kloppenburg. Wir sind eine norddeutsche Marke. Und wenn es um die Designausrichtung geht, dann unterliegen wir mehr dieser Einflusssphäre skandinavischen Designs. Also ein sehr ruhiges Design, ein zurückgenommenes Design, das in den kleinen Details Akzente setzt, was nie überladen ist und auf einer gewissen Art und Weise zeitlos. Und dem fühlen wir uns verpflichtet und in dieser Richtung entwickeln wir uns auch weiter. Für uns ist Formsprache wichtig, das wird auch nochmal deutlicher werden, wenn wir unsere neuen Modelle 2018 präsentieren werden im Sommer, weil wir auch jetzt eine eigene Designsprache entwickelt haben, um auch Kalkoff-Fahrräder und E-Bikes noch markanter zu machen. Natürlich haben wir nicht diese Fläche, wie sie zum Beispiel im Auto zur Verfügung steht. Das heißt, ein Rahmen als Herzstück eines Rades oder eines E-Bikes ist natürlich bietet natürlich sehr viel weniger Flächen, aber immer noch Möglichkeiten, Designsprache auch da zu entwickeln und Eigenständigkeit dann auch zu vermitteln. Und wie gesagt, da sind wir auch dran, weil es geht natürlich nicht nur darum, einen tollen Stand hier zu haben, eine moderne Präsentation zu haben, ein neues Logo zu haben, sondern das auch immer zu unterfüttern mit Produkten, die das letztendlich auch hergeben.
Das mit dem Stand ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns vorab schon mal unterhalten und die Messewelt ändert sich ein bisschen. Ihr steht als großer Hersteller auf einer früher noch als Fixie Freak Show verschrienen Messe. Ihr geht irgendwie anders ran jetzt, geht raus.
Ja, das ist richtig. Wir waren letztes Jahr zum ersten Mal hier auf der Berliner Fahrradschau, also mal als Versuchsballon zusammen mit einem Händler von uns, mit Little John Bikes, einfach mal zu testen und waren dann natürlich dann mit unserem Integrale hier präsent und es hat sehr viel Resonanz erzeugt. Wir waren wirklich überrascht, wie hoch das Interesse hier auf der Berliner Fahrradschau war und das hat uns bewogen, dieses Jahr größer aufzutreten und auch noch professioneller mit unserem neuen Highlight-Stand, weil der Anspruch schöner Räder, gut designter Räder, aber auch in der Funktion funktionierender Räder hier natürlich auch ein ganz großes Thema ist. Und diese Verbindung von Funktion und Design, ich glaube, ist ein Thema, was hier gerade auf der Berliner Fahrradschau sehr augenscheinlich ist. Ich glaube, so viele schöne Räder in dieser Massierung sieht man selten. Und mit unserem neuen Produkt, mit unserem neuen Design fühlen wir uns hier nicht unwohl.
Ja, also insofern die Fahrradschau selbst kuratiert ja auch ein bisschen. Ich glaube, meines Wissens kann auch nicht jeder ausstellen. Also sie haben schon einen gewissen Anspruch, dass es auch tatsächlich anspruchsvolle Räder sind. Nicht ohne jetzt irgendwelche Marken zu nennen, die hier einfach nicht stehen, weil das vielleicht auch nicht der Markt ist dafür. Aber ihr seid ja trotzdem keine Klitsche, ihr habt ja einen großen Markt. Auch wie ich gehört habe, nicht nur Deutschland.
Nicht nur Deutschland, nein, wir entwickeln uns ganz stark im Ausland. Wir erwirtschaften jetzt schon mehr als 30% unseres Umsatzes außerhalb von Deutschland. Und wir haben auch im Konzern die Möglichkeit, uns international zu entwickeln. Und das nutzen wir natürlich auch. Nein, wir sind keine Klitsche. Kalkoff ist eine der führenden Marken in Europa und wir sind da auf einem Wachstumsweg. Und wenn es natürlich nochmal um den Beginn deiner Frage nochmal zurückzukommen darum geht, was präsentieren wir hier? Dann haben wir natürlich aus unserem Portfolio natürlich Produkte hier ausgewählt, die wir hier zeigen, die auch der Fahrradschau, der Berliner Fahrradschau gerecht werden und auch dem Publikum gerecht werden, das sich hier interessiert. Und deswegen stehen hier auch nicht unsere Standard-E-Bikes. Wir haben hier unser Kalkoff Integrale hier stehen. Wir haben unsere neuen Durban-E-Bikes, also die E-Bikes für die Großstadt, hier präsentiert. Aber auch, und wir sind ja nicht nur E-Bike-Hersteller, wir entwickeln und investieren auch in normale Räder, in Anführungszeichen. Und eins der Highlights, was unglaublich Resonanz erzeugt, ist das neue P12. Das ist ein Endeavor P12, ein Trekkingrad mit einer 12-Gang-Pinion-Schaltung. Und anhand der Resonanz sehen wir, dass wir da mit dieser Auswahl genau richtig liegen. Ne? Weil das trifft so auch die Erwartungshaltung. Hier sind hochwertige Räder gefragt. Hier sind auch Innovationen gefragt. Neben den schönen, sehr vielen schönen Stahlrahmen, die man hier sieht, ist auch Innovation ein Thema. Und da finden wir einen ganz guten Mix im Design, aber auch in dieser Kombination von Trekkingrahmen mit einer Pinion-Getriebe, mit einem Pinion-Getriebe.
Also es muss nicht immer E-Bike sein. Der Kunde ist ja schon auch ein bisschen verwirrt vielleicht. Brauche ich ein E-Bike? E-Bike ist eine coole Angelegenheit, ist super. Jeder, der eins gefahren ist, weiß ja, dass es toll ist, aber es gibt auch Gründe fürs Standardrad.
Ja, und es war sehr interessant, wir haben diese neue Endeavor-Linie für 2017 gerade unseren Händlern auf Mallorca vorgestellt. Und klar, wenn man hier auf unsere T-Shirts schaut, auch das, was ich anhabe, da steht groß State of E-Art, das E-Bike steht im Vordergrund. Aber natürlich gibt es viele gute Gründe, auch ein normales Rad zu fahren. Und deswegen entwickeln wir uns auch da weiter. Und mal, muss mich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wir haben einen Anteil von über 1,3 Millionen Trekking-Fahrrädern, die im letzten Jahr in Deutschland neu verkauft wurden. Wir wären als Unternehmen nicht gut aufgestellt, wenn wir uns diesen Markt jetzt verschließen würden. Nein, wir entwickeln uns da weiter, wir entwickeln da auch neue Rahmenplattformen, auch wenn der E-Bike-Anteil natürlich am Umsatz beständig steigt. Aber wir wollen ja ein Komplettprogramm anbieten im Bereich Trekking City Urban und da werden wir auch immer Standardräder im Programm haben.
Ja, klingt gut. Du hast schon angesprochen, ihr werdet 100 Jahre alt. Und kann man sich da auf irgendwie was freuen?
Mit Sicherheit. Wir sind jetzt natürlich jetzt in der Vorbereitung schon. Also die ersten Diskussionen, die ersten Planungen beginnen. Und wir werden 2019 ein wirkliches Highlight-Jahr auf der Produktebene, aber auch auf den Events und was die Marketingaktion, was die Messeauftritte betrifft, da werden wir ein buntes Programm zimmern. Da wird man sich auf vieles freuen können, aber es ist noch zu früh, um in die Details zu gehen.
Boah, sind wir gespannt. Und wir bleiben dran am Thema im investigativen Podcast Fahrradio. Zum Schluss noch ein Aufruf. Leert eure Keller und eure Geldbeutel und unterstützt Initiativen wie die von Brenda aus Berlin. Bis dann. Tschüss.
Hallo, ich bin Brenda, ich bin von Rückenwind. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und arbeiten gemeinsam mit Geflüchteten in Berlin-Neukölln. Man kann uns unterstützen, indem man uns ein Rad spendet. Das ist die direkteste Hilfe. Wir bauen diese Räder gemeinsam mit den Geflüchteten auf und schenken die Räder dann den Geflüchteten, damit die Berlin einfach anders entdecken können und erfahren können. Man kann Fördermitglied werden, das bedeutet, man zahlt 4 Euro im Monat, kann dann aber auch immer in unsere Werkstatt kommen und bekommt unter der Anleitung von Geflüchteten sein Rad erklärt und kann es eben mit uns reparieren. Unsere Adresse ist www.rückenwind.berlin. Und wir freuen uns über neue Helfer, neue Fahrradspenden und Fördermitglieder.